Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Doc Bartels und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Medizin, Verantwortung und die Realität unseres Gesundheitssystems. Sachlich, kritisch und nah an der Praxis. Wussten Sie, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland immer noch im Strafgesetzbuch stehen? Viele Medizinstudierende wissen es nicht. Warum ist ein medizinischer Eingriff, der jedes Jahr tausende Frauen benötigen, immer noch derartig tabuisiert und kaum Teil der ärztlichen Ausbildung? Diese Fragen hat sich auch mein heutiger Gast gestellt und darauf geantwortet mit Engagement, Aufklärung und Mut. Und dann den deutschen Ableger von Doctors for Choice gegründet. Wir möchten gerne mehr über Ihr Engagement erfahren. Herzlich willkommen, Frau Dr. Alicia Bayer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch und ich verspreche auch unserem Publikum diesmal eine absolute Premiere. Wir werden nämlich auch interaktiv werden. Aber gehen wir erstmal auf diesen Beginn ein. Sie haben das als Medizinstudentin, glaube ich, erfahren, dass Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch stehen. Wie ist es dazu gekommen und was haben Sie daraus geschlossen?
Ja, davon habe ich nicht an meiner Universität erfahren, sondern quasi freiwillig, weil ich mich generell zu feministischen Themen interessiert habe. Da habe ich das erfahren, dass es zum einen im Strafgesetzbuch steht und zum anderen aber einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe ist. Und dass es eben ein häufiges Problem ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass es in der medizinischen Aus- und Weiterbildung tabuisiert wird, also häufig gar nicht vorkommt.
Gar nicht ausgebildet wird sozusagen im Studium.
Genau.
Auch nicht in der gynäkologischen Fachweiterbildung? Ist da eigentlich auch nicht so richtig vorgesehen?
Also in der gynäkologischen Weiterbildungsordnung, ja, die ja die Inhalte festlegt, da steht der Schwangerschaftsabbruch nicht namentlich drin. Da ist nur die Ausschabung erwähnt, aber weder die Vakuumaspiration, also die moderne und eigentlich empfohlene operative Methode für den Schwangerschaftsabbruch, genau, die steht nicht drin und auch nicht die medikamentöse Entleerung des Uterus.
Okay.
Und das Problem ist dann vor allem ja, dass man lernt es ja normalerweise in Krankenhäusern, wo man die Weiterbildung macht.
Ja.
Lehrkrankenhäuser und von denen bieten sehr, sehr viele gar keine Schwangerschaftsabbrüche an. Und trotzdem
nicht.
Kann ich da Gynäkologin werden. Also ich kann Gynäkologin werden, ohne auch nur jemals Schwangerschaftsabbruch gesehen zu haben.
Ja. Genau. Ja. Wie ist denn die strafrechtliche Historie in Deutschland? Also steht das schon immer im Strafgesetzbuch? Wie ist der momentane Stand da eigentlich?
Also seit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 steht der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch. Damals, das muss man sagen, und das geht auch klar so aus den Quellen hervor, waren das bevölkerungspolitische Überlegungen. Also Deutschland hatte Verluste gemacht in den Kriegen mit den Nachbarländern und es war damals die Überlegung, wenn wir ein strenges Abtreibungsverbot haben, dann können wir die Geburtenrate steigern. Dann haben wir mehr Arbeitskräfte, mehr Soldaten für den Krieg. Das war tatsächlich damals die Überlegung. Und es hat leider in mehreren Versuchen, muss man sagen, gerade im der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es viele politische Bestrebungen, Abbrüche zu legalisieren, zumindest in den ersten 12 Wochen. Und da gab es zweimal politisch erkämpfte Kompromisse, die dann aber in den 70ern und in den 90er Jahren nochmal jeweils von der CDU vors Bundesverfassungsgericht gebracht wurden und dann vom Bundesverfassungsgericht wurde dieser politisch erkämpfte Kompromiss gekippt.
Ah ja.
Und diese Urteile sind sehr umstritten, weil die wirklich, also damals ging man von einer Austragungspflicht der Schwangeren aus. Man hat ganz klar das Lebensrecht des Embryos über die Selbstbestimmung der Schwangeren gestellt. Und das ist heute so eigentlich nicht mehr haltbar. Also mittlerweile hat sich die internationale Rechtslage weiterentwickelt. Wir denken anders über körperliche Selbstbestimmung nach. Und deswegen gibt es jetzt wieder einfach so viele Proteste, weil ganz viele Menschen in Deutschland sagen, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, wie das geregelt ist und wie es begründet wurde.
Wir müssen es aber nochmal erklären. Es können ja Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, aber nur unter ganz speziellen Bedingungen.
Genau.
Wie sind diese Bedingungen jetzt momentan, damit man es, ich sag mal, straffrei durchführen kann?
Genau, es gibt drei Ausnahmeregelungen. Einmal, das ist die Beratungsregelung, nach der treiben eigentlich 97% der Schwangeren ab. Das heißt, da muss ich eine Pflichtberatung absolvieren, dann eine dreitägige Bedenkzeit abwarten.
Zwischen der Beratung und der Durchführung.
Genau, und dann kann ich den Abbruch durchführen lassen, ohne bestraft zu werden. Aber der Abbruch ist auch dann immer noch rechtswidrig. Das war dem Bundesverfassungsgericht ganz wichtig, dass weiterhin klar ist, es ist nicht erwünscht. Und deshalb, weil es rechtswidrig ist, kann es auch nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Das heißt, man muss es auch selber bezahlen. Und dann gibt es noch die medizinische Indikation. In ungefähr 3% der Fälle findet die Anwendung. Da kann man also zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft den Abbruch machen, wenn es medizinische Gründe gibt, also eine körperliche oder psychische Beeinträchtigung des Leben der Schwangeren.
Ja.
Und dann
da geht es aber im Wesentlichen, glaube ich, um die Frau, oder? Also
es geht um die Frau.
Nicht um die Behinderung eventuell eines Fötus, sondern es geht tatsächlich um das Gefährdung der Mutter.
Sozusagen. Im Gesetz schon, da hat man sich auch bewusst gegen entschieden, dass es eine embryopathische Indikation gibt, auch aus guten Gründen. Aber in der Praxis ist es leider schon so, dass sobald eine embryopathische Indikation vorliegt, es leichter ist, jemanden zu finden, der den Abbruch durchführt, als wenn eine reine psychische Gefährdung der Gesundheit der Schwangeren vorliegt. Also das ist wirklich ein Problem. Sobald der Embryo gesund ist, habe ich eigentlich keine Chance, nach der 12. Woche in Deutschland jemanden zu finden, der mir entweder die Indikation ausstellt oder den Abbruch durchführt. Das heißt, ich muss dann in die Niederlande fahren.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich nicht okay, weil das Gesetz sieht es eigentlich anders.
Ja, 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 klar.
Ja, und die dritte, nur um das kurz auch noch mitzunehmen, auch wenn es eigentlich nur 0,1% der Fälle ausmacht, ist die kriminologische Indikation, also nach einer Vergewaltigung. Da müsste eigentlich der Eingriff auch bezahlt werden von den Krankenkassen. Leider gehen ganz viele von diesen Fällen über die Beratungsregelung, weil viele Sorge haben, dass sie dann auch eine Anzeige erstatten müssten, was gar nicht so ist. Viele Ärztinnen kennen sich nicht aus, damit diese Indikation auszustellen. Und deswegen muss man leider sagen, dass diese Frauen oft über die Beratungsregelung gehen, den Abbruch selber zahlen, nochmal zur Pflichtberatung gehen.
Aber das hört sich so an, als wenn alle Patientinnen tatsächlich den Eingriff selber bezahlen müssen. Aber es gibt ja eine Regelung, dass die Kosten für den Schwangerschaftsabbruch übernommen werden. Das hängt von den eigenen finanziellen Verhältnissen ab, oder?
Genau, also aktuell ist die Grenze bei 1.440 Euro netto ungefähr, wenn ich keine Kinder habe. Wenn ich da drunter liege, kann ich die Kostenübernahme beantragen. Und das sind allerdings weitere bürokratische Schritte. Da muss ich mich häufig, es wird über die Krankenkassen vermittelt, nicht bezahlt, aber die
Krankenkassen
organisieren
stellen es aus. Ne?
Genau, das heißt, ich muss da meistens persönlich erscheinen, nochmal einer fremden Person meine Geschichte erzählen, nochmal riskiere ich, dass mir da vielleicht mit Vorurteilen begegnet wird. Und dann muss ich darauf warten, meine ganzen Nachweise zusammensuchen, darauf warten, dass das genehmigt wird. Das sind oft weitere Zeit, die eigentlich ins Land zieht für diejenigen, die nicht so viel Geld haben, was auch sozial einfach nicht gerecht ist. Und vor allem, wenn man kurz über dieser Grenze liegt, sagen wir, ich verdiene 1.500 Euro netto, ist es jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber dann ist ein klarer Cut, dann muss ich das zahlen.
Ja.
Ein Abbruch kostet zwischen 350 und 650 Euro, das variiert. In unterversorgten Regionen sind die Preise höher, wissen wir jetzt, durch die ELSA-Studie.
Das
ist krass, finde ich auch. Das kann dann schon ein Drittel des Monatseinkommens ausmachen.
Ja, das ist dann natürlich kaum tragbar.
Ja, und ich habe auch häufig erlebt, also viele wünschen sich dann auch bei dem operativen Eingriff gleich, dass eine Hormonspirale zum Beispiel mit eingelegt wird im selben Eingriff und die kostet dann nochmal 300 Euro und da habe ich schon oft erlebt, dass Schwangere dann ohne diese Verhütung nach Hause gehen müssen, weil sie sich das nicht noch zusätzlich leisten können.
In den Fällen, wo die Kostenübernahme genehmigt ist, zahlt ja auch nicht die Krankenkasse, dann zahlt das Land.
Genau,
den Eingriff. Das ist
ein Sozialtopf des Landes,
Jetzt haben wir noch, da sind viele Initiativen ausgegangen. Es war jetzt gerade vor kurzem, glaube ich, nochmal Thema, auch im alten Bundestag sozusagen. Da ist aber die Gesetzesinitiative von Ihnen und von verschiedenen Gruppen gescheitert, leider.
Es gab eine Gesetzesinitiative aus der Zivilgesellschaft. Das war aber eher so ein Vorschlag, wie man es machen könnte. Verfassungskonform und entsprechend eben den Empfehlungen der Kommission. Also es gab ja eine Expertinnenkommission, die ein Jahr zu dem Thema getagt hat, vor allem juristisch besetzt. Und die haben dann eben im April 1924 ganz klar eine Legalisierung empfohlen, zumindest für die ersten 3 Monate. Und daraufhin, weil nichts passiert ist, haben dann diese zivilgesellschaftlichen Verbände, wo ja auch Doctors for Choice mit dabei war, haben diesen Gesetzentwurf vorgeschlagen. Erstmal nur als Vorschlag. Und dann kam ja tatsächlich ein Gesetzesvorschlag aus der Politik, ja. Ende des Jahres, ja. Relativ spät, muss man sagen, aber einer großen Mehrzahl von Abgeordneten aus Linke, Grüne und SPD eingebracht, der auch eine große Chance auf Erfolg hätte, würde im Parlament darüber abgestimmt werden. Ja. Und leider wurde das aber verhindert. Das ist wirklich sehr...
Die Abstimmung wurde verhindert?
Die Abstimmung wurde verhindert, genau. Also okay. Das ist durch CDU, aber vor allem FDP, die haben sich quasi einstimmig dagegen entschieden, den Gesetzentwurf aus dem Rechtsausschuss zurück ins Parlament zu lassen, damit darüber abgestimmt werden kann. Das sind so parlamentarische Vorgänge.
Kommt aus den Beratungsgremien dann in
von denen wusste ich vorher gar nichts. Ja. Es gibt an vielen Stellen immer irgendwelche Kniffs, die man anwenden kann. Und da muss man wirklich sagen, angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich angenommen worden wäre im Parlament und auch angesichts des breiten Rückhalts in der Gesellschaft. Also es haben ja zu diesem Gesetzentwurf, der ja wirklich ein Minimalkonsens war, also da ging es jetzt nicht darum, alles zu reformieren, ne? Ja. Der hätte das einfach aus dem Strafgesetzbuch erstmal ins Schwangerschaftskonfliktgesetz rausgeholt und hätte die Beratungspflicht belassen sogar, aber es wäre von den Krankenkassen übernommen worden. Ja. Also erstmal schon mal ein paar gute erste Schritte. Und da haben sich 72 zivilgesellschaftliche Organisationen dahinter gestellt. Also zum Beispiel auch die DGPFG, der BVF haben sich da auch dahinter gestellt, also auch Gremien, die vielleicht sonst eher bei dem Thema konservativer eingestellt sind, genau, haben sich hinter diesen Gesetzen gestellt. Und es gibt so viele repräsentative Umfragen auch in der Gesellschaft, dass mittlerweile 80% in der Gesellschaft für so eine Legalisierung sind in den ersten 3 Monaten. Und angesichts dessen ist es schon, also empfinde ich das als ein Akt gegen die Demokratie, dass von FDP und CDU die Abstimmung da verhindert wurde. Ja. Und es ist eine große Chance, die verpasst wurde.
Mal ganz abgesehen davon, gab es denn schon Verurteilung oder ist schon mal ein Arzt oder eine Ärztin irgendwie verklagt worden oder ist ein Urteil gesprochen worden? Ich kenne nur auch die Christine Hähnel, kenne ich
ja,
übrigens auch.
Bei der habe ich ja gelernt.
Mit der habe ich auch mal zusammengearbeitet. Die hatte das Problem mit dieser Werbung, dass sie nicht darauf aufmerksam machen durfte öffentlich, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Ja. Das ist, glaube ich, mittlerweile reformiert.
Ja,
oder?
Ja, genau. Das wurde in dieser Legislatur abgeschafft, zum Glück. Ja. Das war ein großes Problem. Da wurden eigentlich die meisten Ärztinnen angezeigt.
Ja, man konnte sich ja gar nicht informieren als Frau. Wo werden denn überhaupt welche Abbrüche angeboten? Ich meine, wenn ja sowieso viel zu wenig angeboten, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber es war keine Information möglich.
Also. Ja, das war wirklich ein längst überfälliger Schritt, dass das abgeschafft wurde, immerhin. Und jetzt so Anzeigen nach 218 gibt es tatsächlich wenige. Das stimmt, es wird auch immer wieder als Argument vorgebracht, so schlimm ist der 218 ja nicht. Aber es geht ja trotzdem um diese bloße Androhung. Also für mich als Ärztin ist es ja schon allein die Möglichkeit, dass bei jedem Fehler, den ich mache, der sonst vielleicht berufsrechtlich geahndet werden würde, dass ich da gleich mit dem Strafgesetz, also eigentlich der schärfsten Waffe des Staates, in Berührung komme, das ist schon abschreckend und auch einfach stigmatisierend. Das ist ja ein medizinischer Eingriff, der einzige, der im Strafgesetzbuch steht. Ja. Das hat schon eine große Signalwirkung.
Ja, also ich kann das nur, wie gesagt, ich kann es nur bestätigen, weil ich selber letztendlich bei Pro Familia auch gearbeitet habe und es ist nicht nur eine Stigmatisierung für die Frau selbst, die den Schwangerschaftsabbruch haben möchte, aber es ist auch für die Ärztinnen und Ärzte, die dort arbeiten, Stigmatisierung. Auch die trauen sich manchmal gar nicht öffentlich tatsächlich kundzutun, dass sie diesen Eingriff durchführen, weil es ist tatsächlich immer noch unglaublich stigmatisiert in Deutschland.
Ja, genau. Vor allem in Südwestdeutschland, würde ich mal sagen.
In Südwestdeutschland? Sehr erstaunlich. Ja, also wie gesagt, häufig ist es so, dass tatsächlich auch da Ärztinnen und Ärzte arbeiten, entweder aus den osteuropäischen Ländern, da wo viele Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, wo es auch eine gewisse Normalität dort hat, oder eben halt aus Holland. Also wir haben immer mit vielen holländischen Ärzten zusammengearbeitet.
Ja, genau. Die Christina hat ja auch von den Holländern noch gelernt.
Genau. Ja, machen wir hier mal sozusagen einen Schnitt, denn sie setzen sich eben nicht nur politisch für die rechtliche Situation ein in Deutschland, sondern sie setzen sich auch ein eben für die Ausbildung, dass es mehr in den medizinischen Inhalten auch tatsächlich vorkommt. Und dazu haben sie verschiedene Dinge mit entwickelt und bieten die auch an. Und unter anderem bieten sie eine ganz spezielle Methode an, wie man eventuell mal einen Schwangerschaftsabbruch simulieren kann, wie man ihn beschreiben kann, auch in der Ausbildung beim jungen Medizinstudenten. Und das wollen wir jetzt mal hier auch im Talk zeigen. Dazu haben Sie mitgebracht eine Papaya. Ich stehe jetzt auch mal auf, dann komme ich zu Ihnen rüber.
Genau. Die ist allerdings jetzt sehr, sehr groß. Das muss man dazu sagen. Das ist jetzt eher 5. Monat. Also zuerst muss man den Muttermund ein bisschen aufdehnen, ne, mit solchen Metallstiften. Ich gehe jetzt mal hier oben rein und mache das nur so ansatzweise, damit es nicht zu sehr ausfranst. Genau, da weitet man den mit zunehmender Größe ein bisschen auf, damit das Röhrchen reinpasst quasi und dann durch den Muttermund in die Gebärmutterhöhle führt man dann das Röhrchen ein und dann muss man hier einen Unterdruck erstellen. Das sind diese Handsauger. Die gibt es auch tatsächlich werden die benutzt in USA oder England oder im globalen Süden. Und bei uns hat man aber elektrische
Pumpen.
Genau, also die werden dann nicht mehr benutzt. Dann schließt man das hier quasi so an und dann löst man das und dann gibt es den Unterdruck. Genau, also eigentlich würden die Kerne jetzt rauskommen.
Genau.
Und dann hier rein.
Genau.
Und man macht dann so quasi so Achterbewegungen,
genau,
und saugt das aus.
Ja, gut. Ja. Nein, im Prinzip, wie gesagt, ich kenne ja den Eingriff und insofern simuliert das eben schon ganz schön.
Vom Gefühl her muss man sagen, ist es ähnlich. Und was vor allem ja ähnlich ist, wenn ich unvorsichtig bin, kann ich einfach perforieren. Genau, also ich kann dann
zu weit.
Und dann kommt, ist jetzt nicht so groß. Da hinten, da kommt es raus.
Genau, das wäre natürlich dann.
Und das ist eine ganz seltene Komplikation.
Genau.
Die kann hier auch passieren, wenn man unvorsichtig ist. Deswegen muss man sagen, wir haben kein besseres Modell eigentlich als dieses. Also es ist keine Provokation oder dass man damit irgendwie einen Aufschrei erzeugen will, sondern es ist einfach ein gutes und bewährtes Modell, das auch aus den USA, also kommt aus den USA ursprünglich, die Idee.
Ja, Sie hatten gerade erwähnt, dass Sie das bei Ärzte ohne Grenzen auch mitbekommen hatten oder das erste Mal da gesehen hat und dass das da angewendet wird. Da habe ich auch mal eine persönliche Erfahrung gemacht. Also als ich dritte Weltarbeit gemacht habe, da fand ich das schon erschreckend. Da gibt es von der Weltgesundheitsorganisation solche Packets, die 20.000 Patienten im Notfall versorgen bei Erdbeben, bei Überflutungskatastrophen. Und was da halt drin ist auch, sind leider, das ist ja schon mal immer in Krisen, solche eben halt die Pille danach. Mhm. Ja, das gehört mit zum festen Bestandteil. Und aber von vielen katholischen Hilfsorganisationen wird das als allererstes aussortiert aus dem Paket.
Mhm.
Das fand ich auch sehr, sehr bitter damals, Weil auch da sind viele Frauen betroffen, glaube ich, gerade in Krisen und Kriegsgebieten.
Genau, das weiß man.
Und das ist jetzt wahrscheinlich momentan auch so, dass viele so auf dieser Flucht, viele Frauen tatsächlich Gewalt erfahren und ungewollt schwanger werden.
Ja, genau, das gibt es tatsächlich auch Daten zu, dass Frauen, die so Fluchterfahrungen haben, ein erhöhtes Risiko für ungewollte Schwangerschaften haben, aufgrund von Gewalttaten auf der Flucht, aber auch, weil häufig der Zugang zu Verhütung im Land, wo sie dann ankommen, schwierig
auch
ist, wenn man
ist,
die Sprache nicht spricht, das System nicht kennt.
Ja.
Und genau, deswegen ist genau für diese Menschen eigentlich besonders wichtig, dass wir einen guten Zugang, also zu Beratungsangeboten und zu Schwangerschaftsabbrüchen auch haben. Und gerade für diese Menschen ist der Zugang aber am allerschwersten. Also jede Hürde, die ja das Strafgesetz mit der Pflichtberatung, Wartezeit, dann mit dem Mangel an Ärztinnen auferlegt, ist ja für eine Person, die vielleicht die Sprache nicht spricht, die wenig Geld hat.
Die sowieso Angst hat um die Aufenthaltsgenehmigung und die will nicht mit polizeilichen Behörden zu tun haben, wenn es irgendwie geht. Ne?
Genau, das ist ein Problem für die Kostenübernahme. Ja. Also viele, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, trauen sich gar nicht, die zu beantragen, weil es dann eben dieses Meldegesetz gibt und sie da ausgeliefert werden könnten. Die müssen das dann entweder auch selber finanzieren oder zum Teil ist da auch das Risiko eben erhöht für unsichere, selbstinduzierte Abbrüche, wenn es gar keinen anderen Weg gibt. Ja. Und was wir auch wissen, ist ja, dass jedes Jahr schon 2000 Menschen aus Deutschland Women on Web kontaktieren. Das ist eine internationale Organisation, die Abtreibungspillen verschickt, aber ohne die rechtlichen Voraussetzungen eben zu erfüllen. Also eigentlich extra legal, aber sicher. Also es ist trotzdem sicher. Und das nehmen, also 2000 Menschen aus Deutschland fragen die an. Das sind also Menschen, die hier durchs Gesundheitssystem durchs Raster fallen. Ja. Und das ist schon erschreckend, weil es ist ja ein einfacher Eingriff. Wir brauchen kaum Ressourcen. Jede gynäkologische Praxis könnte das im Grunde durchführen. Also es ist eigentlich gar nicht zu rechtfertigen, dass wir jetzt als reiches Land hier so ein Versorgungsproblem haben. Das kann man eigentlich nur durch diese ganzen Vorurteile rechtfertigen.
Was müsste man machen? Also wie gesagt, wir haben ja auch... Die KV Rheinland-Pfalz ist zuständig für die Gesundheitsversorgung. Und ich sehe mich auch in der Pflicht, natürlich genügend Möglichkeiten anzubieten in Rheinland-Pfalz. Jetzt auch noch ein relativ katholisches Land, ist sowieso nicht schwierig. Früher war es, ich kann mich noch erinnern, früher war es so, in Mainz war Schwangerschaftsabbruch gar nicht möglich. Da sind die Frauen alle nach Wiesbaden gegangen, in Hessen. Ja. Wir haben ein echtes Versorgungsproblem. Ja, was könnten wir tun, um dieses Versorgungsproblem tatsächlich zu verbessern? Wie können wir Ärztinnen und Ärzte da mehr, ich sag mal, auch in die Pflicht bringen, das tatsächlich auch anzubieten in ihrer Praxis oder auch im Krankenhaus, in kleineren Krankenhäusern?
Also ich glaube, die Aus- und Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten zu stärken, ist eine Idee. Das kann man auch auf Landesebene machen. Das gibt Ärztekammern, die dann für ihren Bereich eben besondere Fortbildungen zu dem Thema anbieten. Weil häufig ist einfach Unsicherheit ein Thema. Also wenn man nie mit dieser Methode zu tun hatte, mit der medikamentösen, dann trauen sich viele auch nicht, das in der eigenen Praxis anzuwenden. Aber was ein sehr häufiges Problem, glaube ich, ist, dass es einfach so viel bürokratische und administrative Hürden gibt in diesem Bereich. Also vielen ist das einfach zu viel und sie müssten sich da wirklich sehr einsetzen, um das trotzdem anzubieten. Also zum Beispiel gibt es einen Flickenteppich an Voraussetzungen, die je nach Bundesland variieren, was eine Praxis zu erfüllen hat.
Also brauchen eine gesonderte Genehmigung noch.
Genau, mal, ne? Sondergenehmigung beim Landesamt für Soziales. Das muss dann der KV vorgelegt werden. So ist es in Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ja, ne? Aber das ist in jedem Bundesland anders. Ja. Man muss sich da eigens informieren. Das sind unglaublich viele Strukturen und wo man da erstmal durchsteigen muss. Und dann steht im Schwangerschaftskonfliktgesetz, steht jede Einrichtung, die Abbrüche durchführt, muss also angemessen auch für die Nachbehandlung ausgestattet sein. Und das verstehen viele Ärztinnen so, dass sie denken, sie können medikamentöse Abbrüche nur anbieten, wenn sie auch ein OP haben, wo sie vielleicht eine starke Blutung behandeln könnten. Aber so ist es ja eigentlich nicht gemeint, sondern man braucht halt eine Klinik, mit der man kooperieren kann, genau, wo man halt hinschickt bei Komplikationen, wie sonst auch. Aber das haben wir häufig als Grund gehört, dass Ärztinnen sagen, ich traue mir das nicht zu. Dann die Medikamente, die kann ich nicht einfach ein Rezept schreiben und das in der Apotheke anfordern. Ich muss beim Hersteller, und es gibt nur einen einzigen, muss ich das direkt anfordern, in Vorkasse gehen. Auf dem Postweg muss mir das geschickt werden, also auch mit ein paar Tagen Verzögerung. Das heißt, viele Praxen haben überhaupt nicht diese Medikamente da. Und dann muss ich jede Tablette einzeln in so einem Ordner austragen. Ja. Sondervertriebsgesetz. Ja, also das ist
Fast wie BTM, also wie ein Opiat oder sowas muss ich das führen. Ja.
Genau, dann viele der Medikamente sind nur für einen ganz engen Zeitrahmen überhaupt zugelassen, also Off-Label-Use. Ich meine, das kennen wir in der Medizin, aber es ist trotzdem auch in dem Bereich, also sehr verbreitet eben, schreckt auch ab. Genau, und das sind einfach viele zusätzlicher Aufwand, also zeitlicher Aufwand. Und dabei ist die Vergütung halt nicht besonders gut. Ne? Also es rechnet sich einfach für viele gar nicht. Und wenn man da nicht noch eine politische Motivation mitbringt und sagt, mir ist das aber wichtig, dann ist es halt sehr viel einfacher zu sagen, ich mach's nicht. Es wird ja auch nicht eingefordert. Also wir haben ja dieses Recht, das zu verweigern. Es wird aber von niemandem nachgefragt, wer verweigert und aus welchen Gründen. Und ich glaube, nicht in den meisten Gründen sind das wirklich tiefgreifende moralische Konflikte, sondern häufig halt auch, also genau, einfach.
Einfach der große Aufwand, der dann betrieben
wird. Genau.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Also diese Regelungen abzuschaffen und das zu vereinheitlichen bundesweit, dass es eben klar und einfach ist, für eine Praxis zu sagen, ich biete jetzt Schwangerschaftsabbrüche an, das ist ganz wichtig. Aber dafür müssen natürlich auch, also gesetzlich muss eben dieses Sondervertriebsgesetz muss abgeschafft werden und genau. Also
ja, da gehen wir es an. Ist ja gut. Ich meine, dafür haben Sie ja auch Doctors for Choice gegründet, sich da einzusetzen für. Genau. Aber was ich auch schön fand, ist, Sie haben auch verschiedene Ansätze tatsächlich, ich sage mal, für die Frau selbst. Also die Frau ist ja auch oftmals in einer für sie emotionalen Extremsituation. Dann kommt dieses ganze Tabuisierungsproblem ja noch mit dazu. Und Sie haben schon einige Dinge geschaffen, die Frau so ein bisschen auch an die Hand zu nehmen und sie zu entlasten.
Genau, da spielen sie jetzt auf die Allee App wahrscheinlich an.
Genau.
Ja, das ist eine App, die jetzt, also seit neuestem in dieser Form, kann die überall runtergeladen werden und die haben wir eben entwickeln lassen, damit Schwangere, die den medikamentösen Abbruch wählen, dass die da eben 1:1 begleitet werden und eben ganz genau erfahren, welche Beschwerden in welcher Situation normal sind, wann sie vielleicht nochmal bei der Ärztin nachfragen sollten, was sie wogegen einnehmen können und so. Also es ist wie so eine Begleitung, weil eben viele alleine sind in dieser Zeit oder nur mit wenigen Leuten darüber sprechen können, eine Begleitung oder weil auch viel Unwissen bei den Ärztinnen leider immer noch herrscht, also häufig zum Beispiel auch nicht genug Schmerzmedikamente dann mitgegeben werden, da ist es eben nochmal eine Ergänzung quasi. Und das wird sehr gut wohl angenommen. Also wir haben sehr gute Rückmeldungen bisher bekommen von Ärztinnen, dass das doch eine große Hilfe ist. Für Patienten.
Und dieses Buddy-System, was Sie da noch anbieten?
Genau, Abortion Buddies, das ist gibt es in verschiedenen Städten in Deutschland, dass eben diejenigen, die niemanden haben, der oder die sie begleiten kann, zum Beispiel zum Vorgespräch oder wo auch immer, zu welcher Behörde man gehen muss.
Ja, da kommen dann sprachliche Probleme dazu. Wir mussten immer noch einen Dolmetscher organisieren und. Also es war schon ein Riesenaufwand, den wir.
Genau, also wenn man eine Sprachbarriere hat, das kann sich um Wochen alles verzögern dann, ja. Genau, dass die Begleitung bekommen. Also nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt jetzt eine professionelle Sprachmittlung, sondern eher eigentlich so eine emotionale Begleitung. Die professionelle Sprachmittlung müsste eindeutig aus den Institutionen kommen. Das ist eigentlich wirklich nicht zu halten, dass es oft selbst organisiert werden muss.
Okay.
Das ist furchtbar, ja. Aber genau, das ist einfach so eine emotionale Begleitung. Du bist nicht alleine. Ich gehe mit
ganz
dir
wichtig,
hin,
ganz wichtig,
wohin du musst. Ja.
Und eine Fortbildungsakademie haben Sie gegründet.
Genau, also wir haben Fortbildungen zu dem medikamentösen Abbruch, aber auch zum operativen Abbruch auf unserer Webseite. Die kann man so durchklicken. Die haben auch immer CME-Punkte gegeben. Jetzt neuerdings haben wir das nicht mehr weitergeführt, weil viele Assistenzärztinnen die machen, vor allem, also auch Fachärztinnen, aber vor allem Assistenzärztinnen, die sowieso die Punkte noch nicht sammeln müssen. Deswegen haben wir es jetzt nicht verlängert. Aber genau, man kann die kostenlos durchklicken und bekommt auch ein Zertifikat dann quasi. Und die sind ja auch sehr hilfreich, wenn man noch sich fortbilden will.
Okay. Wie unterstützt Sie der Berufsverband der Gynäkologie? Ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass da so auch teilweise so ein bisschen Stress ist oder sowas mit dem Berufsverband? Nein.
Also Stress, es ist nicht so viel Zusammenarbeit, würde ich sagen.
Nicht so viel Zusammenarbeit?
Nee.
Warum?
Wobei ich hier nicht, also ich kann hier nicht für einzelne Doctors for Choice Mitglieder sprechen, die vielleicht irgendwohin gute Kontakte haben, aber so als Organisation fühlen wir uns jetzt nicht besonders unterstützt vom Bundesverband oder auch der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das ist leider schon
auch sehr
so
konservativ, oder?
Genau, es sind häufig sehr konservative Haltungen bei denen, die da die Macht haben, und häufig wird einfach die Evidenz ignoriert, muss man sagen. Also die
Sie arbeiten bei Doctor for Choice nur Frauen? Sind das nur Mitglieder, nur Frauen? Nee, sind auch Männer dabei.
Ja, also aber schon hauptsächlich Frauen, aber auch Männer, ja. Ist auf keinen Fall
Also
eine
der Vorwurf, dass es jetzt irgendwie da keine Männer mit dabei sind. Nein, nein. Das ist nicht.
Nee, aber das ärgert mich schon, dass häufig einfach die Gesundheitsevidenz so außer Acht gelassen wird bei dem Thema plötzlich und dann irgendwelche Sachen behauptet werden, die einfach nicht Hand und Fuß haben, also wo es einfach überhaupt keine gute Evidenz gibt. Ich meine, die WHO ist eindeutig in ihrer Richtlinie von 2022 und aber genau, das ist halt irgendwie noch nicht angekommen in diesen Organen.
Aber die weltpolitische Lage macht auch Sorgen, oder? Also viele Autokratien, eher hat man so der Umgebung den Eindruck, die Gesetzgebung, was den Schwangerschaftsabbruch angeht, verschärft sich in Amerika, in Osteuropa und. Da muss man auch so ein bisschen Sorge haben, oder?
Ja, absolut, genau. Also wir sehen eigentlich an Polen und USA, dass sich erkämpfte Rechte können immer auch zurückgedreht werden. Also in den USA ist ja ganz furchtbar, was das, man gerade sieht. Aber in Polen auch. Das war bis 1993 ein Land in Europa, das mit das liberalste Abtreibungsgesetz hatte. Und jetzt einfach seit 2020 wurde es nochmal verschärft. Und es sind eben immer ultrakonservative Parteien mit oft christlichen Bezügen, die, also denen geht es eigentlich darum, Frauenrechte zu beschneiden. Und was die wollen, ist, dass die Frau wieder ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter einnimmt, dass sie Kinder kriegt und sich möglichst nicht einmischt in die Politik. Also das ist dieses Weltbild.
Ja.
Und das ist
gesehen, die trumpistischen Frauen, die stehen wieder mit Kittel am Herd. Ja, also es ist unglaublich.
Ja, aber es ist wirklich, also sollte man nicht unterschätzen, weil das sind wirklich Netzwerke. Also gerade bei Abtreibung gibt es da einfach auch sehr viel Geld. Also da kommt Geld aus den USA, aus Russland und das sind Netzwerke, die treffen sich dann auch beim Weltfamilienkongress, heißt es. Dann gibt es die Agenda Europe. Das sind so über 100 also erzkonservative, fundamentalistische Organisationen, die zusammenarbeiten und die wirklich versuchen, auch in die UN- und EU-Politik reinzukommen und da wirklich zu Verschärfungen auch beizutragen in diesen Bereichen, also gegen Rechte von LGBTQI, also von queeren Menschen und eben im Abtreibungsrecht.
Ja.
So, das ist deren Agenda. Und in Deutschland haben wir da eben auch entsprechende VertreterInnen, die, da gibt's den Marsch für das Leben. Da sind dann, also es ist immer so eine Gratwanderung. Es gibt dann so ein paar, die sind vor allem so sehr religiös und argumentieren eher mit der Menschenwürde und extrem katholisch einfach. Und dann gibt's aber auch wirklich Überschneidungen ins rechte Lager, dann auch so ganz unschöne, also so bevölkerungspolitisch also dann argumentiert wird.
Der Kampf ist noch nicht ausgefochten und der wird noch länger gehen anscheinend. Ich wollte nur mal einmal ganz kurz, kennengelernt haben Sie das Ganze auch über die Frau Gomberts, glaube ich, über Women for Waves.
Women on Waves, genau.
Ja, Women on Waves heißt
und sie
das.
Hat auch Women on Web gegründet, genau.
Und
ja.
Women on Waves, das ist eine Organisation, die bieten Eingriffe außerhalb der 20-Meilen-Zone an oder
auf
irgendwas.
Internationalen Gewässern, genau, wo die Gewässern. Gesetze nicht gelten und fahren dann an Länder heran, wo also sehr strenge Abtreibungsverbote gelten und nehmen die Frauen mit und machen das auf dem Schiff. Aber ich weiß nicht, wie viel das jetzt tatsächlich noch aktiv ist. Das, das ist auch so ein bisschen eine Aktion gewesen, um Aufmerksamkeit zu schaffen.
Genau. Sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist bewundernswert, dass Sie sich dafür so einsetzen und engagieren. Und also ich habe große Hoffnung, dass wir da auch noch ein bisschen was erreichen. Also Sie haben mich auch an Ihrer Seite. Also unterstütze Sie gerne.
Das ist schön. Ich habe also noch einen Vorschlag, wenn Schwangerschaftsabbrüche Krankenkassenleistung werden würden, dann könnte man doch die KV-Praxen in den unterversorgten Regionen vielleicht auch die Vergabe von KV-Sitzen daran koppeln, ob Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden.
Das könnte man eventuell machen, ja. Wobei, ja, also da bin ich ja schon auf der These, jeder Arzt darf eigentlich sein Spektrum da auch frei wählen, was er anbieten möchte und was nicht. Also
nur in Unterversorgung. Also es geht natürlich immer nur,
natürlich,
wo man
könnte,
es halt
man
braucht.
Könnte das fördern. man könnte es fördern. Also ja. Wir könnten im Prinzip sagen, okay, in unterversorgten Bereichen, da bezahlen wir die Leistungen ja besser als in überversorgten Bereichen.
Genau.
In diesem Rahmen könnte man, wie gesagt, tatsächlich was tun. Und wir fördern ja auch Praxen teilweise jetzt in unterversorgten Bereichen überhaupt an der Entstehung oder Neuausrichtung oder Praxisübernahme. Man könnte da, solche Dinge könnte man koppeln.
Ja.
Das wäre gut, ja, das stimmt. Das wäre aber, wie gesagt, dann abhängig, wenn es praktisch in die Krankenversicherung
ist. Genau, das ist halt das Problem, solange es da nicht drin ist, wird es von der Bedarfsplanung.
Wobei, also die KV ist immer noch momentan hier in Rheinland-Pfalz sind wir mit dem Boot, weil wir das ganze Abrechnungsprozedere über die Berechtigungsscheine, das läuft über die KV. Weil das Land will das nicht machen und wir bieten dann den Service an und rechnen sozusagen beim Land ab und dann erhalten die Ärzte dann nach wie vor auch von uns das Geld, auch wenn es keine Krankenkassenleistung ist.
Mhm. Ja. Ja, okay.
Ja, behalten Sie Ihr Engagement. Mal ganz abgesehen von all diesem beruflichen Engagement, Sie schreiben, glaube ich, auch momentan gerade ein Buch.
Ja,
ne?
Genau.
Was steht denn so eigentlich auf Ihrer persönlichen Bucketlist ganz oben momentan?
Oh Gott.
Ich habe gehört, Reisen nach Südamerika oder sonst
irgendwas? Reisen, genau, in Europa, ja.
Reisen in Europa.
Genau, und Klettern.
Klettern? Sie sind Bergsteigerin, oder? Nur?
Ja, Klettererin. Also mit Seil.
Gut. Sie haben sich relativ früh für die Gynäkologie entschieden.
Nee. Ich wollte erst Psychiatrie.
Ah.
Da habe ich noch mein PJ gemacht. Dann Allgemeinmedizin, da habe ich bei Christina Hähnel gelernt. Die ist ja Allgemeinmedizinerin und dachte, ich mache darüber auch Schwangerschaftsabbrüche. Und dann fand ich doch die Gynäkologie spannender, weil da einfach so viele auch politisch interessante Themen sind. Und dann habe ich gewechselt.
Ja. Und wie lange waren Sie bei Christina Hähnel?
Ein halbes Jahr. Ja,
haben Sie noch Kontakt?
Bei ihr habe ich gelernt und gewohnt damals auch.
Absolut.
Also es war sehr gute Einführung. Ihr Umgang mit den Patientinnen finde ich sehr gut. Ja, ich habe noch Kontakt, genau. Ja.
Dann grüßen Sie ganz herzlich von mir. Herzlichen Dank, dass Sie mich besucht haben.
Ja,
und ich hoffe,
vielen Dank
wir konnten ein bisschen beitragen dazu, das Ganze, wie gesagt, zu enttabuisieren und vielleicht ein bisschen zu normalisieren. Das würde uns allen, glaube ich, und vor allem den Frauen sehr, sehr viel helfen.
Das
Herzlichen
stimmt.
Dank.
Ja, vielen Dank.
Beim nächsten Mal geht es um künstliche Intelligenz in der Medizin. Wenn die KI übernimmt, wer übernimmt da die Verantwortung? Wir hören uns. Sie wollen mehr zu diesem Thema wissen? Dann besuchen Sie uns www.talkmitdocbartels.de. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern alle Folgen und dies komplett werbefrei.